Frank Zimmerer wird heute die Predigt halten zu dem Thema "Und ihr werdet meine Zeugen sein". Ich möchte nun, also Frank hat mich gebeten, dass wir gemeinsam den Predigttext, das erste Kapitel der Apostelgeschichte, zusammen lesen. Ich lese das ganze Kapitel. Also Lukas, der Arzt und Begleiter von Paulus, schreibt hier von Gottes Geist geleitet. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Damit ist das Lukas-Evangelium gemeint. Bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig und durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, es waren aber etwa 120 Personen beisammen: Ihr Männer und Brüder, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, welcher denen, die Jesus gefangen nahmen, zum Wegweiser wurde. Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit, und er stürzte kopfüber hinab, barst mitten entzwei, und alle seine Eingeweide traten heraus. Und das ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, so dass jener Acker in ihrer eigenen Sprache Akeldama genannt worden ist, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen: Seine Behausung soll öde werden, und niemand soll darin wohnen, und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei dar, Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und sprachen: Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um hinzugehen an seinen eigenen Ort. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zu den 11 Aposteln hinzugezählt. Soweit Gottes Wort.
Wir wollen noch stille werden und mit unserem Herrn reden. Herr Jesus, wir wollen dir danken für diese Gelegenheit, diese Möglichkeit, uns hier so frei versammeln zu dürfen, um gemeinsam dich zu ehren, dich anzubeten, auf dein Wort zu hören. Und ja, wir bitten einfach um dein Segen, dass du das Reden und das Hören deines Wortes segnest. Amen. Wie schon Stefan gesagt hat, wollen wir mit einer neuen Serie über die Apostelgeschichte beginnen. Und heute eben Kapitel 1. Normalerweise erwartet man, wenn man so eine Serie beginnt, nun eine längere Einführung in das Buch mit Themen wie: Wer war der Autor, wann wurde es geschrieben und so weiter. Das wollen wir nicht heute machen, sondern ziemlich direkt uns erst einige ganz grundlegende Gedanken machen über dieses Buch, aber ganz kurz nur, und dann eben in dieses Kapitel 1 einsteigen. Wie auch Stefan ebenfalls schon bemerkt hat, setzt dieser Bericht des Lukas das Lukas-Evangelium fort. Dort, wo sein Evangelium aufgehört hat, nun setzt er hier an und schreibt an diesen Theophilus, an diesen geschätzten Theophilus, um ihn weiter zu instruieren, um ihm weiter wie es nun weiterging, zu zeigen, mitzunehmen, wie auf eine Art Reise, um ihn zu ermutigen und zu stärken. Das war ja auch das Anliegen des Evangeliums. Und es ist erstaunlich, dass Lukas so ein Herz für diesen jungen Mann vielleicht gehabt hat, um ihm gleich zwei so große biblische Bücher zu widmen, diesem Theophilus. Und das zeigt etwas von dem Eifer, von dem Einsatz, von der Hingabe auch des Lukas an Einzelne, nicht nur an eine größere Menge, sondern an Einzelne, wo Gott ihn dann auch so geführt hat, dass genau diese zwei Bücher, die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium, zur Schrift hinzugezählt werden konnten. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Und damit deutet Lukas auch an, dass dieser Jesus das, was er angefangen hat, nun ganz sicher auch weiter fortführen wird, in einer anderen Form, aber doch auch fortführen wird. Nun, wie können wir dieses Buch mit 26 oder 28 Kapiteln, muss mich korrigieren, für uns irgendwie fassbarer machen? Vielleicht hilft uns der Vers 8, wo es heißt: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Dieser Vers gibt uns gewissermaßen, könnte man sagen, die Gliederung dieses Buches bekannt. In Jerusalem, das war der erste Fokus bis Kapitel 7. Ganz Judäa und Samaria, das finden wir in Kapitel 8 bis Kapitel 12. Und dann unter diesem Stichwort bis an das Ende der Erde von Kapitel 13 bis Kapitel 28. Dort, wo letztlich Paulus in Rom gewissermaßen zu einem gewissen Ende der Welt gelangt ist, um dort seinen Dienst getan hat. Und wir begeben uns in gewisser Hinsicht, wenn wir nun an einigen Sonntagen uns durch dieses Buch bewegen, begeben uns wir in gewisser Hinsicht auf eine Reise und folgen diesem Reisebericht des Lukas, um vielleicht auch ganz neu zu staunen, wie es eben heißt, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Und dieser Vers 8 gibt übrigens auch dieser heutigen kleinen Predigt das Thema: Ihr werdet meine Zeugen sein. Nun, dieses erste Kapitel umfasst circa 50 Tage. Und diese 50 Tage, die wir in diesem ersten Kapitel finden, diese Schilderungen der einzelnen Begebenheiten in diesem ersten Kapitel, die haben dieses Leben der Apostel und die mit ihnen zusammen waren, diese 120 Menschen, die dort einmal genannt werden, für immer verändert. Und es ist, glaube ich, keine Übertreibung zu sagen, dass das, was da an diesem ersten Kapitel passiert ist, auch für uns nach wie vor seine Auswirkungen hat. Was hier geschehen ist, ist einzigartig und besonders. Auch wenn es eine ganz, man könnte sagen, ein Bericht ist, den Lukas diesem Theophilus so kommen hat lassen. Es gibt hier einige wichtige Eckpunkte, die Thema finden in diesem ersten Kapitel, wie zum Beispiel die Auferstehung Jesu Christi wird hier besonders erwähnt. Er hat sich durch viele Kennzeichen, wie es heißt, durch viele sichere Kennzeichen als lebendig erzeigt. Und das gibt nicht nur denen damals Hoffnung, sondern das gibt auch uns heute Hoffnung, dass wir es mit einem lebendigen Herrn zu tun haben, der so damals auch heute handelt und lehrt. Dann diese kurze Erwähnung, dass Jesus über 40 Tage, um die 40 Tage herum, ihnen täglich begegnet ist und sie mit ihnen über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen, ist etwas ganz Besonderes. Stell dir vor, das war ein längerer Grundkurs über das Thema des Reiches Gottes, der über 40 Tage ging. Das ist schon besonders. Wie Jesus hier seine Jünger vorbereitet hat. Und manches von dem finden wir dann auch in den Briefen wieder, wo dieses Thema des Reiches Gottes auch thematisiert wird. Das ist der zweite, für mich so wichtige Eckpunkt, dass Jesus sich genau für dieses Thema 40 Tage Zeit genommen hat. Und dann seine Auffahrt in den Himmel am 40. Tage. Etwas, was wir eher nicht so oft im Fokus haben. Für uns ist oftmals in unserem kleinen Verständnis die Wahrheit wichtiger fast, dass er auferstanden ist. Aber diese Auffahrt zu ihm ist auch Gegenstand biblischer Prophezeiungen und bestätigt, dass Gott der Vater das Werk seines Sohnes angenommen hat. Und das hat Auswirkungen auch auf uns im Hier und Heute. Das, was er vollbracht hat, ist verlässlich, ist bestätigt. Er ist nun bei seinem Vater und dort verwendet er sich auch für uns. Nicht nur für die damals, sondern auch für uns. Und dann zuletzt dieser längere Abschnitt ab Vers 12, dann, wo es um eigentlich, könnte man sagen, eine Ersatzwahl, so scheint es, geht, damit aus den 11 Aposteln wieder 12 Apostel werden. Etwas, was wir vielleicht auch nicht so als bedeutsam oder spektakulär vielleicht finden, aber es zeigt einiges auf. Zum Beispiel hat Petrus offensichtlich in diesen 40 Tagen gelernt, wie er mit dem Alten Testament umgehen soll und wie er christozentrisch und christologisch die Psalmen lesen sollte, sodass er motiviert durch die Schrift diesen Mangel gespürt hat, dass die 12 wieder voll sein müssen, so wie es der Plan Gottes war. Und somit sind diese 12 Apostel, wir wissen, dass die Grundlage dieser neuen Gemeinschaft, dieser neuen Bündnisgemeinschaft des Herrn, das wir Gemeinde nennen, die Gemeinde, der sichtbare, letztlich der sichtbare Ausdruck im Hier und Jetzt für das Reich Gottes. Und das wirkt sich genauso auf uns auf. Und diese 50 Tage waren schon ganz entscheidende und wichtige Tage in dieser ersten Zeit nach der Auferstehung Jesu Christi. Wir wollen in einigen Punkten uns durch diese Verse bewegen. Erstmal die ersten 5 Verse, eine Art Prolog, eine Art Einstieg, eine Art Einleitung in diesen langen Bericht, der über 28 Kapitel sich in unserer Bibel wiederfindet. Nun nochmal vielleicht zu Vers 1, wo es heißt, eben diesen ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Und wie schon gesagt, für Lukas war klar, dass das nicht damals aufgehört hat, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, sondern dass sich das nun fortsetzt. Und sein Bericht soll ein Zeugnis geben von dem, was nun Jesus in anderer Form tut und lehrt. Noch am Anfang direkt, diese 40 Tage, lehrte er die Jünger über das Reich Gottes. Und dann aber lehrte er die Jünger, Briefe zu schreiben, die auch uns zur Belehrung und zum Wort Gottes geworden sind. Der Herr gebraucht die Jünger, geleitet und geführt durch den Geist, um nun auch allen, die nach ihnen kommen sollten, das Evangelium klar und deutlich zu verkünden zu können, durch das, was auch ihr schriftliches Zeugnis letztlich ist, in dem Gott sie inspiriert hat und wir gewiss sein dürfen, dass so wie das Alte aus seinem Munde kommt, auch das Neue aus seinem Munde kommt. Und wenn wir so in diesem Buch diese Geschichte der jungen Gemeinde Jesu und der einzelnen Diener durch dieses Buch wie mitverfolgen, dann werden wir sehen, wie auf einzigartige Art und Weise Jesus gehandelt, gewirkt durch seinen Geist und gelehrt hat, von dem auch wir heute so viel lernen und so viel profitieren können. Und Jesus, und das ist, glaube ich, hier und da in nicht so einfachen Zeiten durch die Jahrhunderte hindurch bezeugen, dass viele, wie diese ersten Verse für sie Trost und Ermutigung sind und sie gestärkt haben im Vertrauen auf ihren Herrn. Ein zweiter Gedanke, der mir wichtig ist, ist dass es heißt, dass er sich nach seinen Leiden, der Herr Jesus, in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat. Lebendig ist hier das Stichwort, ein ganz wichtiges Wort. Und vielleicht können wir uns etwas in diese Jünger hineinversetzen, die immer wieder in diesen 40 Tagen vielleicht erneut verblüfft und erstaunt waren, dass der Herr nach wie vor da ist, sie lehrt, sie unterrichtet. Der, der eigentlich am Kreuz gestorben ist, einen schrecklichen Tod gestorben ist, nun doch lebt und für sie lebt. Sie hatten dieses Vorrecht, ihn zu sehen, ihn zu hören, sogar ihn zu berühren, bevor er dann in den Himmel aufgenommen wurde. Und das bestätigt uns, und das betont Lukas hier, durch viele sicheren Kennzeichen bestätigt. Damit möchte er dem Theophilus und aber auch uns sagen, ja, das ist verlässlich, das ist bestätigt darauf können wir uns verlassen. Und dann in Vers 3 eben dieses Thema des Reiches Gottes, das mich immer wieder bewegt, dass Jesus sich so viel Zeit dafür genommen hat. Ein Grundkurs. Und interessant ist, das steht ganz am Anfang dieses Evangeliums. Am Anfang der Apostelgeschichte. Am Ende der Apostelgeschichte finden wir den Vers in Kapitel 28, Vers 30, wo es heißt, er, Paulus, aber blieb ganze 2 Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Das Thema des Reiches Gottes umspannt dieses ganze Buch. Und irgendwie, wenn wir diese Kapitel durchgehen, verfolgen wir, wie sich das Reich Gottes nun in dieser Heilszeit manifestiert hat durch die Gemeinde. Was ist das Reich Gottes? Letztlich, in letzter Konsequenz, ist das Reich Gottes die absolute und souveräne Herrschaft des ewigen und souveränen Gottes über die ganze Schöpfung, über das ganze Universum. Aber hier, in dem Kontext, in dem sich nun damals die Jünger befanden, wie auch wir uns befinden, könnte man sagen, ist das Reich Gottes die gute Herrschaft Gottes im Herzen und im Leben derer, die sich bereitwillig Gottes Autorität unterordnen durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und in diesen 40 Tagen erklärte Jesus seinen Jüngern, wie sich das Reich Gottes durch die ganze Heilsgeschichte im Alten Testament schon wie manifestierte und wie sich das Reich Gottes nun bis zu seiner Wiederkunft letztlich darstellt, als nicht sichtbar, als nicht von dieser Welt, als nicht nach den Grundsätzen dieser Welt, sondern eben nach den Grundsätzen der guten Herrschaft Gottes in den Herzen derer, die sich ihm unterordnen. Ihm als den verheißenen König, dass, wenn nicht jemand von Neuem geboren wird, er dieses Reich nicht einmal sehen, geschweige erahnen kann. Und dass das Evangelium vom Reich Gottes Thema und Gegenstand der Predigt von Anfang bis zu Kapitel 28 ist. Er gab ihnen in gewisser Hinsicht, man könnte sagen, den Schlüssel zum Verständnis der Heilsgeschichte. Und es wäre lohnend, dieses Thema einmal separat zu verfolgen, wie sich Reich Gottes durch die ganze Heilsgeschichte darstellt. Gottes gute Herrschaft im Herzen und Leben derer, die an ihn glauben. Und das fordert uns heraus, uns immer wieder neu auch in dem zu stellen, weil wir doch so durch den Glauben, durch die Wiedergeburt, nun überhaupt etwas verstehen und sehen können vom Reich Gottes. Und deshalb, das soll uns ermutigen. Jesus lebt, er ist lebendig. Er handelt und er lehrt die Seinen. Er lehrt auch uns über das Reich Gottes. Und er sorgt dafür, dass seine Verheißungen, die in Vers 4 und 5 erwähnt sind, ganz sicher wahr werden. Und dann die Versen 6 bis 8, wo wir diesen Auftrag finden und auch wie eine Hilfe, wie wir dieses Buch etwas für uns gliedern können, diese 3 Teile. Erstmal der Fokus auf Jerusalem, dann Judäa und Samaria und dann eben bis zum Ende der Welt mit dem Ziel Rom, wo Paulus dann am Ende eben genau wieder dieses Thema des Reiches Gottes gepredigt und gelehrt hat. Was heißt es nun, wenn es in diesen Versen heißt, ihr werdet meine Zeugen sein? Ihr werdet meine Zeugen sein. Dieses Wort Zeugen war damals wirklich ein Begriff, der in der Gerichtsbarkeit verwendet worden ist, wenn jemand etwas bezeugt hat, was er wirklich gehört und gesehen hat, und zwar direkt gehört und gesehen hat. Und deshalb ist diese Feststellung oder diese Aufforderung gilt eigentlich mal wirklich zuerst diesen Jüngern. Denn sie waren allein wirklich Augenzeugen dessen und direkte Ohrenzeugen, könnte man sagen, dessen, was der Herr gesprochen hat, dass er gestorben, aber auch auferstanden ist. Und weil wir das nicht sind, sind in diesem Vers, nicht primär wir im Fokus, auch wenn diese Wahrheit natürlich grundsätzlich für uns stimmt. Aber wir sind nicht mittelbar, sondern nicht unmittelbar solche Zeugen, sondern mittelbar solche Zeugen durch die ursprünglichen direkten Zeugen. Das war das Anliegen, das hier zutage kommt. Das war der besondere Auftrag derer, die dann letztlich wieder zusammen 12 waren, diese 12 Apostel, mit dieser Aufgabe, mit dieser Verantwortung betraut waren, nun seine Zeugen zu sein, im Sinne von wirklich Augenzeugen, Ohrenzeugen, die ihn gespürt, die ihn erlebt, die mit ihm waren. Die etwas geschmeckt haben von dieser himmlischen Gabe, wie das im Hebräerbrief heißt. Und wir sind natürlich nicht dadurch ausgenommen, aber auf eine andere Art und Weise. In den Evangelien und in den Briefen finden wir das bezeugt, wovon sie Zeugen waren. Und deshalb zeugen wir genauso von dem. Nicht als solche, die Augenzeugen direkt waren, aber solche, die dieser Botschaft geglaubt haben und erkannt haben, dass sie die Wahrheit ist. Und das ist unsere Aufgabe, genau gleich in dem Sinne, dass wir dieses Evangelium weitergeben und verkündigen. Und so wie sie damals abhängig waren vom Geist Gottes und deshalb auch warten mussten, so sind das wir genauso. Abhängig vom Geist Gottes. Nicht wir können Bekehrte machen, sondern wir können nur als Werkzeuge zur Verfügung stellen. Wir können dieses Anliegen für unser kleines Leben ernst nehmen, uns einreihen in diese lange Liste der Zeugen, beginnen mit diesen direkten Augenzeugen, um für ihn dazustehen und zu bezeugen, ja, er ist die Wahrheit, er ist der Weg und er ist das Leben für uns. Und deshalb fordert uns auch diese Verse vielleicht nicht so direkt, aber doch ganz sicher heraus, dass wir mit dem gleichen Verantwortung betraut sind. Dem, was wir nun in schriftlicher Form haben, das Zeugnis dieser Apostel, auf deren Grundlage letztlich wir stehen und Jesus selber dieser Eckstein ist, um für ihn zu zeugen. Und dann Vers 9 bis 11, die Auffahrt, wo es heißt, er wurde vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Am Ende dieser 40 Tage war ein deutlicher Abschied. Und vielleicht kann man wirklich sagen, bis zu seiner sichtbaren Wiederkunft wird Jesus nicht mehr erscheinen, wie in den 40 Tagen vor seiner Auffahrt. Aber vielleicht haben Sie in diesen 40 Tagen auch mal das Buch Daniel drangenommen und sind auf Kapitel 7 gestoßen, wo es heißt, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen und er kam zu dem Alten an Tag und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker und Nationen und Sprachen dienten ihm. Es nahm mit der Auffahrt des Herrn etwas seinen Anfang, das schon im Alten Testament prophezeit war. Hier in Daniel 7 wird nicht die Richtung angegeben, ob das von oben nach unten oder von unten nach oben war. Es kam nur so, wird nur so geschildert, mit den Wolken kam einer wie der Sohn eines Menschen, Jesus, zu dem Alten an Tagen, eine Formulierung für Gott. Und Gott gab ihm Herrschaft und Ehre und Königtum. Das bestätigen die Schreiber des Neuen Testamentes. Und letztlich hat dort ein Prozess, das Reich Gottes in der Form seinen Anfang genommen, der dann letztlich alle Völker, nicht nur die Juden, alle Nationen, nicht nur Israel und alle Sprachen, nicht nur Hebräisch, zu ihm führen werden und die werden dann ihm dienen. Und so ist diese Auffahrt Erfüllung biblischer Prophetie, die auch in die Zukunft weist, auf einen Punkt hin, wo dann sich dieses Reich Gottes sichtbar manifestieren wird, mit dem einen König Jesus Christus. Und das gibt auch uns immer wieder, glaube ich, oder soll uns Zuversicht und Mut geben. Gott weiß um das Ziel. Gott hat ein ganz klares Ziel. Es bewegt sich nicht irgendwie so dahin. Und wenn wir in unsere Zeit hineinschauen, könnte man hier und da zweifeln, ja, kommt Gott noch zurecht mit diesen vielen Dingen, die momentan wie parallel weltpolitisch und weltgeschichtlich laufen. Veränderungen, die überaus verblüffend sind. Eine Dichte von Ereignissen, wie vielleicht selten in der Geschichte. Das ändert aber nichts an Gottes Plan und Ziel, den er zur Vollendung bringen wird. Und darauf dürfen wir uns freuen und dürfen etwas in diesen Kapiteln sehen, wie das seinen Anfang genommen hat. Und dann noch die Verse 12 bis 26, nur ganz kurz. Hier geht es ja darum, dass diese Lücke geschlossen werden soll, die durch den Selbstmord des Judas entstanden ist, durch das, dass er diesen Lohn empfangen hat, seines Verrates letztlich, indem er sich selber gerichtet hat. Und die Zeit fehlt, aber es ist ganz spannend, dass Petrus dieses Anliegen wirklich aus den Psalmen begründet. Und vielleicht gibt es mal Gelegenheit, diese zwei Psalmen, die er erwähnt, genauer anzuschauen und zu sehen, was für ein Verständnis nun vielleicht Petrus in diesen 40 Tagen doch von seinem Herrn mitbekommen hat, wie er das Alte Testament lesen soll, lesen kann, ja, lesen muss, um dann so geführt zu werden, dass dieses Bedürfnis, dieser Mangel, diese Lücke bewusst war und sie dann in dieser Befragung erst zwei Namen isoliert hatten, die passend waren, die genau diese Bedingung erfüllten, dass von der Taufe bis zur Auffahrt noch solche dabei waren, wo einer dann diese Lücke füllen sollte. Und sie machen es nach alttestamentlicher Manier, dass sie das loswerfen, aber wir merken, das ist mit Gebet begleitet, wo sie sehr ernsthaft um die Führung und Leitung Gottes beten, damit er selber, der Herr, den Richtigen wählt. Und so nehmen sie die Wahl, die das Los angezeigt hat, an. Das Los fiel auf Matthias und er wurde den 11 Aposteln hinzugetan. Und damit wurden die 12 wieder vollständig, wartend eben auf diese Erfüllung der Verheißung des Vaters, der Heilige Geist, der dann ihr Leben führen und dieses Zeugnis bekräftigen sollte. Und das hat Auswirkungen bis auf uns. Wir finden das im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 20. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Mitbürger, Nichtbürger, da redet er von den Heiden, also von uns, von den Nichtjuden. Wir sind also nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Man könnte sagen, der Apostel des Neuen Testamentes und der Propheten des Alten Testamentes. Wobei Jesus Christus selber Eckstein ist. Und so war die, man könnte sagen, Mannschaft vollständig bereit auf die Verheißung, von der wir dann in Kapitel 2 hören werden. Aber das sind noch zwei Dinge, die mir anliegen sind. Wir sehen hier zwei ganz wichtige Charakteristika oder Wesensmerkmale dieser jungen Gemeinde, dieser jungen Gemeinschaft, die sie nun langsam anfängt zu formen und deren Formen wir dann am Ende von Kapitel 2 sehr deutlich sehen. Das eine war einfach dieses Gebet und dann ist ihre Hingabe zur Schrift. Petrus kannte offensichtlich diese Psalmen fast auswendig. Er zitiert in dieser Rede, und wir wissen nicht, ob er wirklich dann noch diese ganzen Schriftrollen dabei hatte, wo er noch vielleicht erst ausrollen musste, wo diese Stellen stehen. Nein, er kannte sie. Die Gemeinde kennt das Wort des Herrn und die Gemeinde ist gekennzeichnet durch Gebet. Und das hat sich nicht geändert, das sollte sich, das darf sich nicht ändern durch die ganzen Jahrhunderte hindurch. Zwei der wichtigsten, wesentlichen Merkmale ist die Treue und die Hingabe zum Wort und die Treue und die Hingabe zum Gebet einer Gemeinde. Und dann kann der Herr auch durch, für uns vielleicht etwas ungewohnt, wenn man das loswirft, wirken und die Herzen der Gläubigen damals und heute stärker bewegen. Nicht, dass wir nun auch anfangen, das loszuwerfen. Wir haben das Wort, wir haben die ganze Offenbarung Gottes, wir wissen, dass wir die ganze Schrift haben, jede Schrift inspiriert ist, eingegeben von Gott. Nützlich, wie wir von Mike fast gebetsmühlenartig gehört haben, zur Belehrung, zur Unterweisung, zur Überführung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch vollständig zeigt, zu jedem guten Werke vollkommen ausgerüstet. Deshalb werden wir nicht unbedingt durch das Los, sondern durch das Studium des Wortes, durch den gemeinsamen Austausch auch, zu guten, weisen Entscheidungen durch seinen Geist geführt werden. Und nehmen wir das mit, das sind zwei ganz wichtige, essentielle Dinge. Gebet und Wort. Und das soll auch mehr und mehr unsere Gemeinschaft kennzeichnen. Nun, diese ersten 50 Tage enden mit diesem ersten Kapitel und sie verändern viel. Sie haben viel verändert, bis in unser Leben hinein. 40 Tage mit dem lebendigen Jesus, der sie lehrte, der sie unterrichtete in einem der wichtigsten Themen der ganzen Schrift, nämlich das Thema des Reiches Gottes. Der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gab und der an uns weitergereicht wurde und wird. Seine Auffahrt zu seinem Vater, um von dort sich für uns zu verwenden, um dort nun durch seinen Geist, durch sein Wort, nicht nur das Leben, das Denken und Glauben derer damals, sondern auch unser Denken, Leben und Glauben zu formen, sodass wir immer mehr etwas werden zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Und dann die Wiederherstellung der Gemeinschaft der Apostel, um so als Grundlage dieser neuen Bündnisgemeinschaft, dieser Gemeinschaft des neuen Bundes zu sein und so als diese Gemeinschaft aufgebaut auf dieser Grundlage mit dem Eckstein Jesu, dem Herrn Freude und Ehre bereiten. Vielleicht klingt dir noch Vers 24 nach in deinen Ohren, es heißt dort, und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskenner aller. Und dieses Wort hat mich dann doch mehrmals in der Lesung getroffen. Du Herr, Herzenskenner aller, keine Ausnahme. Er, unser Herr, ist der Herzenskenner aller. Und den haben sie angerufen. Von dem waren sie transparent. Von ihm erwarteten sie nun die Erfüllung der Verheißung, dass er sie führt, dass er sie leitet, dass er sie weiter lehrt, dass er sie begabt, um Schrift, um Wort Gottes zu formulieren und so uns sein Wort bekannt zu machen. Und er kennt nicht nur die Herzen damals, er kennt alle Herzen, auch dein und mein Herz. Und durch seine Gnade sind du und ich wie mit hineingenommen in dieses Reich Gottes durch die Wiedergeburt, sind aufgerufen nun Zeugen auch zu sein, uns einzubringen, einzusetzen. Als so Gläubige und Christen gilt auch uns der Auftrag, einander und der Welt draußen Zeugen zu sein von diesem herrlichen Reich, dieses herrlichen Königs, der seine gute Herrschaft in unserem Herz und Leben durch sein Wort, durch seinen Geist ausüben möchte zu seiner Ehre und zu unserem Besten. Amen. Thank you.